So, schönen guten Morgen. Also mein Gesicht ist das alte, versteckt hinter grauen Haaren inzwischen. Ich ging vor kurzem mal einkaufen und hat mich eine Verkäuferin als junger Mann angesprochen und habe ich gesagt, eben reicht's. Wenn man jenseits der 50 ist, dann darf man nicht mehr als junger Mann angesprochen werden. Und dann habe ich den grauen Bart wachsen lassen. Und ist pflegeleicht, man muss sich nicht mehr ständig rasieren. Also insofern, es hat Vorteile. Wir freuen uns wieder mal hier zu sein. Uns geht es gut. Wir sind ja seit Februar letztes Jahr in der Klinge in Badisch-Sibirien. Und die Gabriele ist dort eben die Leiterin beziehungsweise die Hausleitung in unserem Kinderdorf Haus. Wir haben da 8 Kinder und fühlen uns auch wohl. Aber wir können dann nachher der Lukas fragen, ob er sich auch wohl fühlt. Uns geht es zumindest ganz gut. Ich bin dann die nächsten zweimal hier und dann dachte ich mir, was bietet sich dann um Pfingsten rum besser an, als dass wir mal ein bisschen das Thema den Heiligen Geist beleuchten. Heute soll es mehr um die Frage gehen, eben diese Herausforderung, den Heiligen Geist nicht zu dämpfen, was wir vorhin gesungen haben, denn das Wirken des Geistes nicht zu unterdrücken oder eben auszulöschen, was der Matthias vorhin gesagt hat, wie es im 1. Thessalonicher eigentlich heißt. Und nächstes Mal soll es dann mehr in die andere Richtung gehen. Was heißt es eigentlich, im Heiligen Geist zu leben? Mich beschäftigt immer wieder seit Jahren diese eine Frage, warum gibt es eigentlich so viele Unterschiede? Ich meine es nicht verschiedene Frömmigkeitsstile, sondern wenn man Menschen kennenlernt, warum gibt es Menschen, die brennen für Jesus und warum gibt es Christen, die brennen nicht für Jesus? Warum sind die Unterschiede manchmal so frappierend mit Händen zu greifen? Wo man bei den einen den Eindruck hat, ihnen ist kein Weg zu weit, ihnen ist keine Aufgabe zu viel und sie machen es nicht, weil sie dann vorne stehen oder irgendwas, sondern man merkt es ihnen ab, sie machen es, weil sie Gott lieben. Sie machen es, weil sie Jesus dienen. Und dann sieht man eben die anderen, die kann man zu nichts motivieren. Da ist geistlich kaum was da. Man kann kaum über geistliche Dinge reden. Es ist überhaupt kein Interesse da, als ob sie überhaupt keine Christen wären, obwohl sie mal einen Anfang im Glauben gemacht haben. Woher kommen diese Unterschiede, die ja nicht nur graduell ein bisschen sind, sondern die manchmal so mit Händen zu greifen sind? Und dem möchte ich ein bisschen nachspüren. Ich glaube nicht, dass ich da alle Antworten habe, aber ich glaube, dass das Neue Testament uns doch die ein oder andere Antwort gibt, warum es solche Unterschiede gibt und vor allem, worin auch unsere Verantwortung liegt für unser eigenes geistliches Leben. Der erste Gedanke ist, wie empfangen wir eigentlich den Heiligen Geist? Was heißt das eigentlich, dass Gott uns seinen Geist gibt? Im Titus Kapitel 3 schreibt Paulus ab Vers 4 bis Vers 7, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Paulus sagt also, der Heilige Geist in seiner Fülle empfängt jeder, der zum Glauben an Jesus kommt, durch die Erneuerung, durch die Wiedergeburt, die der Heilige Geist schenkt. Er ist reichlich über uns ausgegossen. Und es ist interessanterweise, das Kennzeichen, warum wir die Fülle des Geistes haben, ist weder in den Gaben noch in bestimmten Fähigkeiten zu sehen, sondern was Paulus sagt, ihr seht das darin, dass ihr durch den Heiligen Geist Erbe des ewigen Lebens seid. Die Fülle des Geistes zeigt sich also darin, dass wir zu Erben Jesu werden, zu Erben Gottes selbst werden. Dass er uns also, indem er uns seinen Geist gibt, als das Unterpfand des Erbes, das Leben schenkt, das Gott selbst ausmacht. Nämlich ewiges Leben ohne Verdammnis, ewiges Leben, um letztlich bei ihm in seiner Herrlichkeit zu sehen. Das heißt es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, dass Gott uns dieses Leben schenkt und dass wir eben aus diesem Leben jeden Tag die Kraft schöpfen für unseren Alltag. Das ist das Geschenk, was Gott uns Größeres keines machen kann. Gott kann uns nicht mehr geben als das Leben, das er selbst hat. Alles andere ist ja nur vorläufig. Alles andere, was wir hier auf Erden haben, auch im geistlichen Leben, das ist ja nur vorläufig. Das, was ewig bleibt, das ist das, was Gott uns durch den Geist gibt, und das ist das ewige Leben. Und trotzdem, ich sagte es gerade, obwohl wir durch die Wiedergeburt diesen Geist empfangen, gibt es doch so große Unterschiede, die man immer wieder sehen kann. Wir brauchen es keinen vor Augen haben, sondern es geht einfach mal darum, uns dem anzunähern. Was heißt es nun, wie es Paulus schreibt dann im 1. Thessalonicher Brief, dass wir den Geist eben nicht dämpfen sollen? Das ist am Ende des 1. Thessalonicher Briefs in Kapitel 5, kommen die üblichen Ermahnungen, die Paulus in manchen Briefen bringt, in den meisten auch so hier. Ich lese mal den Zusammenhang. Ab Vers 12 lese ich mal. Wir bitten euch, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Es ist ganz interessant, wenn man das so liest, hat man den Eindruck, dass eigentlich diese Aussage, den Geist nicht zu dämpfen, da steht ja mitten so eine Aufzählung von bestimmten moralischen und ethischen Verhaltensweisen, von bestimmten Charakterzügen. Man soll eben dankbar sein für die Mitarbeiter, für die Ältesten und eben nicht nur ständig kritisieren, sondern froh sein, dass sie Jesus dienen. Man soll die Unordentlichen zurechtweisen, aber man soll eben alle Zeit fröhlich sein, also mehr charakterliche Dinge. Man soll ohne Unterlass beten, man soll dankbar sein. Und dann plötzlich kommt es fast wie aus dem Nichts, den Geist dämpft nicht. Die prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Was meint Paulus damit? Er erklärt es ja nicht wirklich hier, was er damit meint, den Geist zu dämpfen. Ich glaube zwar, dass dieser ganze Abschnitt damit zu tun hat. Grammatikalisch kann man hier keinen übergeordneten Satz feststellen, auch semantisch gibt es keine Überordnung. Aber natürlich von unserem theologischen Wissen her, was heißt es denn, den Geist zu dämpfen? Ich möchte hier nur auf einen Punkt rausgehen, ich komme nachher noch auf einen anderen. Und zwar dieser nachfolgende Satz, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet. Wir sollen die prophetische Rede nicht verachten. Das ist kein Zufall, dass Paulus diesen Satz genau nach der Aussage, den Geist nicht zu dämpfen, bringt. Dieser Begriff, den Geist zu dämpfen, heißt eigentlich, den Geist auszulöschen. Es ist ein sehr starker Begriff. Es geht eigentlich nicht nur darum, dass man das Wirken des Geistes irgendwie so ein bisschen unter den Teppich schiebt, sondern dass man es auslöscht, dass man es nicht mehr wahrnimmt. Und ich glaube, man kann das nie ganz machen, deswegen ist die Übersetzung ganz gut, den Geist nicht zu dämpfen. Paulus sagt, den Geist dämpft ihr, man könnte mit einem Wort sagen, indem ihr fleischlich lebt. Der Heilige Geist wird dort nicht mehr wirken, wo wir unserem Fleisch dienen. Und ich möchte es hier anhand des Beispieles machen, dass wir die prophetische Rede nicht verachten sollen. Die prophetische Rede wird ja im Alten Testamentus eigentlich vorgestellt als eine Rede, die eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur die Gebote Gottes, man kann sagen, die ersten fünf Bücher Mose nimmt, jene auslegt und auf die Situation des Volkes oder einzelner Personen hin münzt und ihnen dann sagt, wenn ihr eben so lebt, wenn ihr so weiterlebt, wie ihr lebt, dann werdet ihr das Gericht erleben. Das sind in der Regel die prophetischen Botschaften, kehrt um. Gott ist dem Sünder gnädig. Und im Neuen Testament, und Paulus benutzt hier dieselben Begriffe, im 1. Thessalonicher wird ja die prophetische Rede im 1. Korinther 14 so ausgelegt: Wenn wir aber weissagen, und damit ist prophetische Rede gemeint, und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt in die Gemeinde, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbart, und so wird er auf sein Angesicht fallen, wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Prophetische Rede ist also die Fähigkeit, dass Menschen Gottes Wort in bestimmte Situationen hineinsprechen, die dann Einzelne treffen, die Einzelne überführen oder auch ermutigen. Dieses Überführen heißt nicht nur, dass Ungläubige überführt werden. Das gilt natürlich auch für jene, wenn ich in irgendeiner Sünde in meinem geistlichen Leben lebe, und es wird genau in der Predigt angesprochen, dass es mich betrifft, dass es mich berührt und dass Gott eben durch sein Wort zu mir redet. Das meint prophetische Rede. Und die soll man nicht verachten. Wenn ich darüber nachdenke, und da muss ich mich selbst in die Zucht nehmen, wie ich über manche Predigten oder Zeugnisse denke, wo ja genau das geschieht, wo ja der die Predigt vorbereitet hat, sich sehr wohl überlegt, was sage ich, was will ich damit erreichen, und natürlich hoffe ich, dass Gott dadurch redet. Und wie denke ich dann hinterher drüber über das, was er gesagt hat? Ich weiß nicht, wann es war, vielleicht vor 25 Jahren, ich habe es bestimmt öfter schon getan, da war eine Predigt, ich weiß noch, wie heute gegenüber, ich weiß doch nicht mehr, verlorener Sohn meine ich. Nein, stimmt gar nicht, den barmherzigen Samariter, das war das Thema. Und ich fand die grottenschlecht. Und das habe ich auch laut gesagt. Nun ist das Dummes gewesen, dass es sehr viele Leute gab, die hat das sehr angesprochen. Und dann musste ich denken, was nimmst du dir raus, eine Predigt schlecht zu finden, nur weil sie dir nicht passt und Gott wirkt an den Menschen, aber an dir halt nicht. Ja, er hat mir auch gewirkt, nur in einer anderen Art und Weise. Und das heißt es, den Geist zu dämpfen. Prophetische Rede verachtet nicht. Wie schnell kritisieren wir eine Predigt, weil sie uns nicht gefällt, weil sie uns nichts zu sagen hat, weil sie vielleicht auch in manchen theologischen Aussagen nicht dem entspricht, was ich gerne höre. Aber das muss deswegen nicht falsch sein. Sobald eine Predigt an der Schrift hängt, sollten wir uns freuen, dass einer die Schrift auslegt, auch wenn sie mir nichts bringt. Und stellen wir uns vor, auch ich damals musste da in mich gehen, du kritisierst die Predigt, vielleicht redest du mit einem, der im Glauben unsicher ist, aber der durch die Predigt ermutigt wurde, und jetzt nimmst du dieses Korn aus seinem Herzen weg, weil er wieder verunsichert wird, weil der Zobelei gesagt hat, die Predigt war schlecht. Er hat vielleicht was Falsches gesagt. Kann ich das dann für mich ernst nehmen, was der gepredigt hat? Wenn einer im Glauben nicht feststeht, könnten solche Fragen kommen, wenn einer, der im Glauben schon weiter ist, das so Dinge kritisiert. Wir müssen extrem vorsichtig sein, das merke ich bei mir selbst, dass wir hier nicht das prophetische Reden unterdrücken, derart, dass wir Dinge schlecht machen, die Gott gebraucht, um andere Menschen anzusprechen. Wie schnell versündigt man sich, weil wir eben so geprägt sind, und ich nehme mich damit rein, dass wir sagen, für uns ist nur das interessant, was uns was bringt. Was uns nichts bringt, ist dann egal, ob das dem anderen was bringt. Wie lieblos, ja, wie gottlos. Und wie schnell hat man den Heiligen Geist gedämpft? Wie schnell hat man das Reden Gottes unterdrückt oder rückt es in ein schlechtes und falsches Licht? Wir sollen den Geist nicht dämpfen. Ein anderes Thema ist sicherlich, dass wir, und ich bin sehr froh, dass die Beate das gesagt hat, wie schnell reden wir schlecht über unsere Gemeinde, über Mitarbeiter? Wie schnell sind wir dabei, über Menschen schlecht zu reden und zu denken, weil sie uns nicht gefallen, was sie wie tun? Wie schnell sind wir dabei, Dinge zu kritisieren, die auch offensichtlich schlecht laufen? Das gibt es immer. Wir sind einfach Sünder und wir sind zu Fehlern fähig. Wir sind zu Missverständnissen fähig. Und wie schnell ist man dann dabei, Menschen nur noch nach dem zu beurteilen, was sie eigentlich falsch machen? Und ich nehme mich damit rein. Und wie schnell sind wir damit dabei, den Geist zu dämpfen? Wie schnell sind wir dabei, durch eine überbordende Kritik? Es geht hier mir nicht darum, dass man keine Predigtkritik mehr üben darf oder dass man auch manche Zeugnisse nicht kritisieren darf. Das gehört natürlich dazu, weil man auch manchmal falsche Dinge verkündigt und das muss richtig gestellt werden. Aber es ist trotzdem die Art und Weise, wie man das macht und ob man dabei die Objektivität behält oder ob man kritisiert, um dessen Willen, der das sagt. Nicht um dessen Willen, was gesagt wird. Das sind zwei Paar Stiefel. Wir haben auch hier eine eigene Verantwortung. Und ich glaube, ein großes Geheimnis ist tatsächlich das, warum manche in dem Geist brennen und andere nicht. Das liegt genau an solchen Kleinigkeiten. Dass man nicht mehr darüber nachdenkt, wie rede ich eigentlich über meine Mitchristen? Wie rede und denke ich eigentlich über manche Predigten oder auch über manche Prediger, die mir vielleicht nichts sagen und man hat einfach seine Lieblingsprediger, das ist einfach so, oder seine Lieblingssänger oder was auch immer. Und wie schnell werde ich persönlich ohne inhaltliche Kritikpunkte weiterzugeben? Ich habe das leider oft genug falsch gemacht und ich hoffe, dass ich das inzwischen etwas besser im Griff habe. Wir haben da eine große eigene Verantwortung, deswegen schreibt das Paulus auch, den Geist dämpft nicht. Es ist kein Automatismus, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Es ist kein Automatismus, dass der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt. Wir können das einfach dämpfen, wir sind dazu leider fähig, das muss man einfach sagen. Das Schöne ist das, und da komme ich noch im zweiten Punkt dazu. Freilich ist Gott ein gnädiger Gott, der gerne vergibt. Ein Gott, der aber auch möchte, dass wir lernen, mit solchen Dingen umzugehen und eben dem Wirken Gottes nicht im Weg zu stehen. Eine zweite Stelle, wo Paulus darauf eingeht, ist die Aussage aus Epheser 4, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Epheser 4, Abvers 25. Ich lese das gerade auch hier dann eher in der Mitte des Briefes oder im hinteren Drittel. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil ihr untereinander Glieder seid. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Der zweite Gedanke, eben den Heiligen Geist, sollen wir nicht betrüben oder in Trauer versetzen oder eben kränken. Der Heilige Geist wird uns ja als das Unterpfand vorgestellt, das Unterpfand des ewigen Lebens. Hier als der, der uns versiegelt für den Tag der Erlösung, also als der quasi, der uns begleitet und uns den Weg führt, damit wir tatsächlich am
in der Ewigkeit ankommen, damit wir tatsächlich bei Jesus ankommen. Er ist derjenige, der uns eben das garantiert, so könnte man es formulieren. Er ist also der Lotse unseres Lebens. Und damit sagt eben Paulus, betrübt den nicht, schiebt den nicht beiseite, schiebt das Wirken des Geistes eben nicht beiseite, als ob es unwichtig wäre und als ob ihr die Dinge selbst im Griff hättet. Und wie schnell das geht, dass wir ihn beiseite schieben, das sehen wir ja die Verse weiter vorne. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und dann, und gebt nicht Raum dem Teufel. Wir als Christen können dem Teufel mehr Raum geben, als man manchmal denkt. Ne? Wenn man sich seinem Zorn hingibt, wenn man eben die Dinge nicht klärt. Und wie es dann im Nachsatz heißt hier, dass so alle Bitterkeit, allen Grimm, allen Zorn und Geschrei, alle Lästerung sei fern von euch, samt aller Bosheit. Wir sollen untereinander freundlich gesinnt und herzlich gesinnt sein, vergebt einer dem anderen. Paulus bringt ja glücklicherweise gleich die Lösung. Aber auch hier wird deutlich, was heißt es denn, den Heiligen Geist zu betrüben? Das heißt tatsächlich, dass wir unserem Fleisch mehr Raum geben als letzten Endes dem geistlichen Leben. Dass wir uns eben unserem Zorn, unserer Bitterkeit, unserem Grimm, unserer Launenhaftigkeit, dem Geschrei, dass wir uns ihm einfach hingeben. Und manchmal muss man ehrlicherweise sagen, wenn man sich in der Gemeinde lang kennt, das ist wie in der Ehe, dann neigen wir dazu, komischerweise, dass wir uns eher gehen lassen. Wenn man frisch verliebt ist, lässt man sich nicht gehen. Aber wenn man 20 Jahre verheiratet ist, dann steht man sehr in der Gefahr, dass man sich gehen lässt, komischerweise immer nur gegenüber denen, die einem am besten kennen, die einem scheinbar am wertvollsten sind. Da lässt man sich dann eher gehen. Da lässt man seinem Zorn manchmal freien Lauf oder seinem Missmut oder was auch immer. Obwohl man genau weiß, es verletzt den anderen, obwohl man genau weiß, es ärgert den anderen. Man macht es einfach, man kann es nicht zurückhalten. Und manchmal ist es auch in der Gemeinde so. Und es ist nicht einfach. Jeder von uns wird schon von Christen enttäuscht worden sein. Jeder von uns wird schon bittere Erfahrungen mit Christen gemacht haben, dass sie auch in der Gemeinde, auch ich habe schon genug Leute enttäuscht, dass man sein Wort gibt und es nicht hält. Dass man Dinge verspricht und einfach es vergisst. Und da sollte man keine Ausreden vorschieben, wir sind ja alles Menschen. Das ist die größte Lüge aller Zeiten. Nein, wir sind zwar nur Menschen, aber das heißt ja im Klartext, unsere Sünde ist nicht so dramatisch. Wird ja oft mit dieser Aussage getroffen. Wir sind ja nur Menschen. Als ob das eine Ausrede wäre. In der Bibel gibt es keine einzige Aussage, die das auch nur annähernd berechtigt, uns zu dieser Aussage. Nein, wir sind Kinder Gottes. Wir sind natürlich Menschen, aber wir sind gerechtfertigte Menschen, von denen Gott will, dass sie auch ihr Leben danach ausrichten, wie Gott es sagt. Und nicht, wie es unser eigenes Ich sagt, dass wir uns eben nicht der Bitterkeit hingeben, dem Grimm, auch gegen Glaubensgeschwistern, dem Zorn, auch über das, was sie falsch gemacht haben, sondern dass wir auch bereit sind, jene Dinge loszulassen, damit wir den Heiligen Geist nicht betrüben, damit wir den Lotsen unseres Lebens nicht betrügen und betrüben, sondern dass wir den Weg, den der Herr Jesus ja selbst ist, aber den wir nur durch den Heiligen Geist finden, auch wirklich gehen und sehen. Ich glaube, es passiert schneller, als man manchmal denkt, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben betrüben, manchmal auch zudecken, manchmal auch nahezu auslöschen, weil wir einfach sehr leichtfertig mit manchen Gefühlen und mit manchen Schwächen und mit manchen Situationen umgehen, nachtragend sind, was denn uns liebe Christen alles angetan haben, und jeder von uns wird da genug Geschichten erzählen können, und dann regiert werden von einer Bitterkeit, regiert werden manchmal auch von einer Resignation, regiert werden von einem Zorn, regiert werden letzten Endes von uns selbst. und uns dann wundern, dass wir kaum noch irgendwas von Gott in unserem Leben wahrnehmen, geschweige denn irgendwas noch in unserem Leben auch erleben. Und dass man manchmal nicht mehr klar sieht, was will denn der Herr von mir? Weil ich vielleicht durch mein Verhalten den Lotsen betrübt habe, weil ich den Heiligen Geist gedämpft habe, weil ich eben das, was Gott uns gibt, als klein, als nichtig oder als unwichtig erachte. Das Schöne ist nun aber das ist nicht das letzte Wort. Das wäre ein dramatisch letztes Wort. Das letzte Wort ist, dass Paulus hier einfach uns auffordert, seid untereinander freundlich und herzlich, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn wir merken, dass wir in unserem Leben den Heiligen Geist gedämpft und getrübt haben, durch was auch immer, ein paar Beispiele habe ich ja genannt, es wird noch vieles andere geben, dann ist der einfachste Weg und der einzig gangbare Weg der, Herr, vergib mir. Und das dann neu zu lernen, dass wir das, was Gott uns gibt, dass wir das auch zu schätzen wissen. Auch wenn es dem anderen gilt und mir nicht, ich meine es, was eine Predigt angeht zum Beispiel, dass man sich mitfreuen kann, wenn es einen anderen anspricht, auch wenn es mir nicht so viel sagt. Dass wir die Bitterkeit gegen Glaubensgeschwister ablegen, auch wenn sie manche Fehler ständig wieder machen. Oder dass wir auch manchmal den Ärger über Menschen, die uns einfach nicht so liegen, dass wir das ablegen. Und jeder von uns hat genug Menschen in der Gemeinde, an denen er das Lieben lernt, um das mal so zu formulieren, mit denen man so nicht zurechtkommt, mit denen man auch privat nicht den Kontakt hätte, wären sie nicht in der Gemeinde. Ich habe einer meiner Geschwister, mein älterer Bruder, er ist von seiner Art her, wir sind völlig unterschiedlich. Wären wir keine Geschwister, hätte ich so zu ihm keinen Kontakt und er nicht zu mir. Das hat sich gebessert, aber bevor wir Kinder hatten, einmal im Jahr haben wir telefoniert am Geburtstag. Ja, wie geht's? Gut. Was macht der Job? Auch gut. Ah, wunderbar. Wünsche noch einen schönen Tag. Das war auch nicht emotional aufgeladen oder irgendwas. Wir hatten uns einfach nichts zu sagen. So wie es halt manchmal ist. Ne? Als Kinder haben wir viel gestritten, das ist richtig. Wir haben viel gekämpft und da ich jünger war, habe ich immer verloren, so wie es halt üblich ist. Und er wusste, wie er mich reizt, und um mich wieder neu zu besiegen. Es hat sich gebessert durch Kinder und wir haben inzwischen ein relativ gutes Verhältnis, wenn wir uns sehen, dass wir uns so länger unterhalten können. Aber manchmal hat man einfach solche Geschwister, auch im Glauben, mit denen hat man einfach nicht so viel zu schwätzen und nicht so viel zu tun. Aber auch dafür gilt es, dass wir, auch wenn wir Unverständnis haben, wenn wir nicht verstehen, wie sich Einzelne verhalten, dass wir das vergebend Jesus hinlegen, um tatsächlich nicht den Heiligen Geist zu betrüben. Wir sehen, es ist ein Kampf, in dem wir ständig stehen, in diesem Glaubenskampf, weil wir ständig durch unser altes Wesen in der Gefahr stehen, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, auch in der Gemeinde, zu bremsen. Weil wir in der Gefahr stehen, uns letztlich selbst zu wichtig zu nehmen und nicht mehr auf den zu schauen, der alles erfüllt hat und vor allem auf den uns der Heilige Geist blicken lässt. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes nach meinem Verständnis, da komme ich nächste Woche mehr darauf, ist, dass er uns Jesus groß macht. Dass wir als Gemeinde gemeinsam auf Jesus schauen. Dass wir eben auch aus der Vergebung leben, auch aus solchen Punkten, wo wir gemerkt haben, wir sind Wege gegangen, die Gott verunehren, wir sind Wege gegangen oder haben auch Aussagen getroffen, die den Heiligen Geist betrüben, die den Heiligen Geist vielleicht auch ausgelöscht haben oder zumindest gedämpft haben. Und das Wunderbare ist das, deswegen feiern wir nachher auch das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, dass der Herr alle unsere Schuld gerne vergibt. Aber wir sehen, man nähert sich so ein bisschen an, woran liegt es eigentlich, dass manche Menschen so weit weg sind von Jesus? Vielleicht liegt der Schlüssel an solchen Punkten, dass sie sich ständig Dingen hingeben, dass sie ständig den Geist dämpfen, dass sie ihn ständig betrüben, dass sie eigentlich nicht bereit sind, die Verantwortung für ihr geistliches Leben zu übernehmen, die Gott uns und jedem Einzelnen zuerkennt und die Gott auch will, dass wir sie wahrnehmen. Und da gelten auch nicht zur Ausrede, der andere hat durch seine Fehler mir Sorgen und Bitterkeit verursacht. Das stimmt alles. Und doch sind wir es, wenn wir uns den Gedanken hingeben, die den Geist betrüben. Und das macht es ja manchmal so schwierig, dass der Herr uns nicht aus dieser Verantwortung entlässt, sondern dass er will, dass wir selbst es sind, die unser geistliches Leben pflegen und die auch tatsächlich dort mal die Hand anlegen an die schlechten Gewohnheiten und jene ablegen, die der Herr uns zeigt und die uns die Bibel aufzeigen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, du siehst, wie auch häufig wir in der Gefahr stehen, den Heiligen Geist zu betrüben oder gar zu dämpfen oder zuzudecken durch unbedachte Aussagen, durch Gefühle, denen wir freien Lauf lassen, durch Bitterkeit oder durch Zorn, den wir in uns tragen, die wir nicht loslassen wollen, aus welchen Gründen auch immer. O lieber Herr, ich bitte dich, dass du uns bereit machst, diese Dinge einfach alle loszulassen. Ich bitte dich, dass du uns bereit machst, denen zu vergeben, Herr, die uns schuldig wurden, auch wenn sie ihre eigene Schuld nicht einsehen wollen oder nicht sehen können oder aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir dein Handeln durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir dem nicht im Weg stehen, sondern dass wir es fördern, so gut wir es eben können. Wir sind alle begnadigte Sünder, aber so bitte ich dich, dass wir auch wirklich aus der Gnade leben und uns nicht auf das Sündersein berufen. Wir danken dir, Herr, dass du uns begnadigt hast. Wir danken dir, dass du gerne vergibst. Und so möchte ich dich einfach bitten, Herr, dass wir deinen Geist nicht dämpfen oder betrüben. So bitte ich dich auch, dass du uns aber zeigst, wo wir es getan haben und dass wir umdenken an den Punkten, wo Umdenken und Neuhandeln notwendig ist. Ich bitte dich, dass wir auch immer wieder bereit sind, die Verantwortung für unser eigenes geistiges Leben in die Hand zu nehmen, dort, wo du uns die Verantwortung gibst. Ich danke dir, dass du uns durch deinen Geist auch dazu ausgerüstet hast, dass wir auch jene Hindernisse aus dem Weg räumen können, beziehungsweise auch von dir aus dem Weg räumen lassen. Danke, Herr, dass du gerne vergibst. Danke, Herr, dass du uns aufrichten möchtest. Und so bitte ich dich einfach, dass du uns gebrauchst, dass wir letzten Endes Wegweiser sind für dich, dass wir nicht von dir wegweisen, sondern zu dir hin. In Jesu Namen. Amen.